Wer oder was ist Jesus für dich? Ich glaube, das ist eine Frage, damit kann sich jeder mal beschäftigen oder damit hat sich vielleicht auch jeder schon mal beschäftigt. Wer ist Jesus eigentlich? Und ich glaube, die Antworten werden sehr unterschiedlich sein, wenn ich das frage hier in dieser Gemeinde oder wenn ich das die Menschen frage, die in der Synagoge ein- und ausgehen oder in der Moschee oder auf der Straße, egal wo ich diese Frage stellen würde. Ich glaube, ich würde viele verschiedene Antworten bekommen. Zum einen Leute, die sagen, interessiert mich nicht, will ich nichts damit zu tun haben, Jesus ist mir egal, war vor 2000 Jahren. Die anderen, die sagen, der hat nie existiert. Andere werden sagen, Jesus war einfach nur so ein Rebell, der unsere Religion aufmischen wollte. Wieder andere werden sagen, Jesus war ein Prophet, aber mehr dann auch nicht. Andere werden sogar sagen, Jesus war der Sohn Gottes, aber nicht Gott. Und so gibt es viele, viele verschiedene Perspektiven und Ansichten darauf, wer Jesus eigentlich ist. Und ich habe mich gefragt, warum ist Jesus eigentlich nach 2000 Jahren immer noch ein Thema? Weil eigentlich, wenn ein Mensch vor 2000 Jahren gelebt hat, dann kann man den mal machen lassen, aber dem folgen nicht 2000 Jahre lang so viele Menschen über so viele Zeiträume hinweg unter Verfolgung und unter Tod und unter was weiß ich nicht alles. Und deswegen habe ich mir eher die Frage gestellt, nicht wer oder was ist Jesus für mich, sondern wie war Jesus? Oder warum ist Jesus nach 2000 Jahren immer noch relevant? Und da bin ich auf einen Text gestoßen, der eigentlich genau diese Sache aufzeigt. Wie war Jesus und was hat Jesus bewirkt? Und warum ist Jesus auch heute noch dieses Thema? Und wie kann uns das auch helfen in unserem Leben? Was hat das eigentlich alles miteinander zu tun? Und deswegen habe ich die Predigt heute mit dem Thema überschrieben. Ich bräuchte Saft hier auf dem Präsenter, dann kann ich weiterdrücken, ist an. Aber meine Predigt soll heute heißen, Leben nach dem Beispiel Christi. Und ich möchte mit euch in den Text schauen aus Philipper 2, Verse 5 bis 11. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Philipper 2, 5 bis 11. Und ich werde den Text hier vorne für euch vorlesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und wenn wir uns diesen Text anschauen, dann sehen wir in Vers 5, dass es hier darum geht, dass da ein Denn steht. Und ein Denn leitet ja immer eigentlich einen Gedanken ein, der etwas begründen soll. Also es ist nicht nur, ja, der Text geht jetzt mit einem Denn los und das war's, sondern die vorgehenden Verse sind auch ziemlich wichtig. Ich kann immer noch nicht weiterdrücken. Wäre super, wenn das einmal funktionieren würde. Ah, jetzt passt es super. Vielen Dank. Genau, und wenn da eben ein Denn steht, dann bedeutet das, dass etwas vorausgeht. Und hier in diesem ganzen Abschnitt wird auch vor allem über die Haltung des Christus gesprochen. Deswegen mein erster Punkt heute auch, die Haltung des Christus heißen soll. Und wie gesagt, dieses Denn leitet etwas ein, was davor kommt. Und ich habe euch die Verse 3 und 4 auch noch mitgebracht. Die können wir uns einmal auch durchlesen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Also wir sehen hier zwei Aufforderungen von Paulus, was wir nicht tun sollen, und zwei Aufforderungen von Paulus, was wir tun sollen. Zum einen sollen wir nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz tun. Und wir sollen nicht auf das Unsere schauen. Und dann haben wir eben die Begründung, sondern in beiden Fällen. Und ich habe euch das mal mitgebracht, auch farblich markiert. Also nichts aus Selbstsucht tun und aus nichtigem Ehrgeiz. Und dann aber in Demut den anderen höher achten als mich selbst. Und nicht nur auf das Meine schauen, also nicht immer nur auf meins versessen sein und ich will mehr und ich bin der Größte und ich bin am wichtigsten. Sondern der Fokus soll vor allem auf dem liegen, was für andere wichtig ist. Und Paulus stellt diese Aufforderungen nicht einfach da und sagt, mach das, sondern Paulus begründet das dann eben mit diesem Denn, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also ihr sollt euch diese Haltung von Jesus selber aneignen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist die Haltung des Christus, dann ist es gut, dass danach auch nochmal 6 Verse folgen, die eine Art Lied sind, also eine Art Christushymne. So wird das Ganze damals auch genannt. Und in dieser Christushymne gibt es eben 2 Strophen. Und die Strophen gehen einmal von Vers 6 bis Vers 8 und einmal von Vers 9 bis Vers 11. Und in der ersten Strophe geht es eben vor allem darum, was ist eben diese Haltung des Christus. Also Paulus sagt, gibt diese Anweisungen, aber gibt sie nicht leer, sondern eben dann damit, dass er diesen Vers 6 bis Vers 8 hinten dran stellt und sagt, denn so war Christus gesinnt. Und die habe ich eben auch dann hier nochmal dabei. Das ist diese erste Strophe, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und wenn man sich diesen ganzen Text anguckt, dann sieht man, dass dieses Lied so aufgebaut ist, dass es da anfängt, dass Paulus oder derjenige, der das Lied geschrieben hat, da ist man sich nicht ganz einig, aber auf jeden Fall benutzt Paulus eben dieses Lied, um zu zeigen, was Christus getan hat. Aber er sagt, als er in der Gestalt Gottes war. Also Paulus fängt da an, ganz oben, wo es heißt, so war Jesus. Da war er. Er war in der Gestalt Gottes. Also 1:1 gleich mit Gott. Er hatte die gleiche Stellung, er hatte den gleichen Ruhm, die gleiche Ehre. Er war von Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Und da setzt dieses Lied eben an. Und dann sehen wir, dass es stufenweise abwärts geht. Also es fängt hier an mit eben Gott war in der Gestalt Gottes. Und dann sehen wir als nächstes, dass Jesus es eben nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also das bedeutet nicht, dass Jesus dann, als er auf die Erde kam, sich dachte, ja okay, ich werde jetzt mal nicht mehr Gott, das brauche ich nicht mehr, jetzt bin ich Mensch für eine kurze Zeit und dann werde ich wieder Gott. Gar nicht, sondern es geht darum, dass Jesus sich in dieser Stellung, die er hatte, also gleich mit dem Vater, diese legt er ab und entscheidet sich dazu, dass eben, also diese Ehre, diese Stellung, die er hat, nicht mehr im Himmel zu haben, wo ihn alle anbeten, sondern, und das sehen wir dann auch, er entäußerte sich selbst. Also er legt diese Stellung ab, er sagt dem Vater, ich ordne mich dir unter und lege das eben ab, ich mache mich leer von dieser Ehre. Und da hört es auch nicht auf, sondern er geht noch einen Schritt weiter und er nimmt die Gestalt eines Knechtes an. Also Jesus, der eigentlich Gott ist, der diese Ehre verdient hat und sie auch immer noch verdient, entscheidet sich dazu, die Gestalt eines Knechtes anzunehmen. Und die Gestalt eines Knechtes bedeutet im Grunde genommen, dass Jesus die Knie vor anderen gebeugt hat. Und das sehen wir zum Beispiel in Johannes 13, wo Jesus sich dazu entscheidet, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Also die Aufgabe, die eigentlich nur Knechten erlaubt war zu tun, und Jesus, der in seiner Stellung eigentlich auch hier auf der Erde dann ein Rabbi war, also kein Diener, kein Knecht, der eigentlich den anderen die Füße wäscht, entscheidet sich dann aber dazu, sein Obergewand auszuziehen. Also damals hatten die ja so Gewänder an. Und er zieht dieses Gewand aus und legt sich so einen Schurz um, den eigentlich, wie gesagt, nur die tiefsten, untersten Sklaven angelegt haben. Und er entscheidet sich dazu, die Drecksarbeit zu machen. Und damals sind die ja barfuß logischerweise oder eben nur mit Sandalen durch die Wüste gelaufen, durch die Städte, wo der ganze Dreck lag. Also diese furchtbar dreckigen Füße entscheidet Jesus, sich selber seinen Jüngern zu waschen. In Demut hat er sie höher geachtet als sich selbst, als seinen Status als Rabbi, als seinen Status als dieser Lehrer. Und die Jünger sagen ja auch am Anfang, auf gar keinen Fall wäschst du mir die Füße. Das ist ausgeschlossen, Jesus. Ich möchte das nicht. Du bist der, dem ich eigentlich die Füße waschen müsste. Und Petrus fällt ja auch oft vor ihm nieder und sagt, ich bin es nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein. Und trotzdem ist dieser Jesus dann, hat diese Gesinnung, diese Haltung, dass er sagt, nein, ich wasche dir die Füße. Ich werde dein Diener. Ich achte dich höher als meine Stellung, als mich selbst. Und er wurde eben nicht nur, er hätte ja auch als Gott kommen können, dem nichts was antut, dem nichts wehtut, der nicht hungert, der nicht dürstet, der nicht schwitzt, der nicht, laufen muss. Er hätte sein Leben ja super einfach machen können. Aber Jesus entscheidet sich dazu, zu werden wie die Menschen. Also er geht diese Stufe auch noch runter. Er entscheidet sich dazu, aus Fleisch und Blut zu sein. Er entscheidet sich nicht dazu, von Engeln runtergetragen zu werden als erwachsener Mensch und zu sagen, hier bin ich setze mich auf den Thron und jetzt betet mich an. Sondern Jesus kommt als Mensch. Er kommt als Baby, er muss lernen, er nimmt an Größe und Gewicht zu. Er wird richtig zu so einem Mann, er arbeitet selber, er verdient sein eigenes Geld dann auch. Und dann tritt er seinen Dienst an als ausgewachsener Mann. Und er wurde wie die Menschen, aus Fleisch und Blut. Und auch in seiner äußeren Erscheinung haben alle Menschen gesehen, dass er ein Mensch war. Also er ist mit ihnen gelaufen, er hat mit ihnen gegessen. Er wurde geschlagen und es ist Blut geflossen. Er wurde bespuckt. Er hatte Hunger, er wurde müde, er hat im Schiff geschlafen, viele andere Dinge. Also jeder, der Jesus gesehen hatte, wusste, da steht ein Mensch vor mir. Also es war nicht so, dass Jesus eben 100% Gott war und dann eben so 20% Mensch oder so, sondern Jesus war tatsächlich 100% Gott und 100% Mensch. Und auch wenn wir das schwer verstehen oder nicht verstehen können, dann ist es doch trotzdem so, dass Jesus es geschafft hat, das so zu erfüllen und so zu leben. Und da hört es eben auch noch nicht auf, sondern es geht dann nochmal weiter und er erniedrigt sich noch tiefer. Also er geht nochmal einen Schritt tiefer und wir sehen hier auch, dass es immer Jesus selbst ist, also sich selbst. Auch so in Vers 7 der Anfang. Er entäußerte sich selbst, er erniedrigt sich selbst. Also das ist nicht, dass Gott da steht und sagt, du musst das tun, weil ich zwinge dich dazu und wenn du es nicht tust, dann vergehst du. Sondern es ist so, dass Jesus das aus freien Stücken tut. Jesus sagt von sich aus, ich möchte das tun, ich gehe diesen Schritt, ich entäußere mich selbst. Ich bin eben nicht mehr in dieser Stellung da oben, sondern ich bin hier auf der Erde und ich werde von Menschen angespuckt und ich werde von Menschen rumgeschubst und ich werde von Menschen fertig gemacht. Aber er entscheidet sich trotzdem dazu, es zu tun. Auch wenn er vorher schon wusste, was das für ihn bedeutet. Was das für ihn bedeutet, diese Stellung aufzugeben. Und er tut es trotzdem und er tut es aus freien Stücken. Und dann sehen wir eben auch nochmal, dass er gehorsam wird und das bis zum Tod. Also auch hier wieder, er lässt sich schlagen. Er, der eigentlich niemals hätte sterben müssen, der, wie gesagt, als im perfekten Leib hätte kommen können, der hätte sich auf den Thron setzen können und er wäre unserer Anbetung würdig gewesen, aber er entscheidet sich dazu, gehorsam zu werden. Und wir wissen, dass er gehorsam wurde, um eben einen bestimmten Dienst zu erfüllen. Und das eben bis zum Tod. Also er hätte, wie gesagt, er hätte gar nichts davon tun müssen, was er getan hat. Aber er hat sich aus freien Stücken dazu entschieden und wurde dann sogar gehorsam bis zum Tod. Und dieser Tod ist nicht einfach nur, dass er an Altersschwäche sich hinlegt und sagt, das war es jetzt mit mir, oder dass er umfällt und das war's. Sondern bei Jesus war es so, dass er sogar bis zum Tod am Kreuz gegangen ist. Und der Tod am Kreuz war ja damals der äußerste Verbrechertod, das Schlimmste, was einem Menschen eigentlich passieren konnte. Kein Römer durfte gekreuzigt werden, weil das so eine Schande war. Deswegen wurde eben den römischen Staatsbürgern diese Todesart vorweggenommen. Also sie durften nicht am Kreuz sterben, aber alle anderen und der größte Abschaum der Gesellschaft eigentlich wurde gekreuzigt. Und Jesus geht so weit, dass er sich so tief erniedrigt, dass er sich dazu entscheidet, für dich und mich am Kreuz zu sterben. Den niedrigsten Verbrechertod, den man irgendwie erleiden kann. Und wenn wir uns diesen Text angucken, dann merken wir, Jesus hat sich nicht ohne Grund, oder wenn wir die Bibel in ihrem Gesamten lesen, dann wissen wir, Jesus hat sich nicht ohne Grund erniedrigt. Das hat er nicht gemacht, weil es ihm Spaß gemacht hat. Ganz im Gegenteil, er hat mit sich selber gerungen, bevor er ans Kreuz gegangen ist, bevor er verraten wurde. Und er bittet Gott um Kraft. Und das alles tut Jesus eben um uns, oder er achtet uns in dem Fall und unsere Errettung höher als sich selbst, um diesen Aufruf vom Anfang wieder hochzuholen. Das ist die Haltung von Jesus. Das ist, was er tut. Er entäußert sich selbst, er gibt ab, was er hat, er geht aus dieser Stellung raus, um zu sterben und für uns zu zahlen. Und das sehen wir auch in 2. Korinther 8, Vers 9. Da steht nämlich, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist im Grunde genommen, was in dieser Strophe, dieser Hymne beschrieben ist. Dass Jesus, der in dieser Stellung war, sich dazu entschieden hat, arm zu werden, in diese Krippe gelegt zu werden, aufzuwachsen, im Endeffekt bespuckt und getreten und geschlagen zu werden und dann sogar den Kreuzestod stirbt. Und das nicht ohne Grund, sondern weil er wusste, was der Lohn davon sein wird. Er wusste ganz genau, diese Armut wird anderen Menschen dienen und wird ihnen zum Reichtum verhelfen. Und wenn man die Gesinnung oder diese Haltung von Jesus in einem Vers zusammenfassen müsste, dann wäre es, glaube ich, Markus 10, Vers 45. Denn dort steht, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist, was Jesus getan hat. Jesus wusste, wenn er stirbt, wird das für viele, viele Millionen Menschen der größte Segen sein, den sie erleben werden. Der größte Segen, den man einem Menschen geben kann, ist, dass Christus für uns gestorben ist. Und Menschen, die auch mit dieser Haltung gelebt haben oder Menschen, die mich auch inspiriert haben oder immer noch inspirieren, sind Menschen wie zum Beispiel ein Jim Elliot. Ich weiß nicht, ob ihr Jim Elliot kennt. Der war Missionar in Ecuador. Ungefähr 1952 hat er seinen Dienst da angetreten. Und er hat mit dieser Perspektive gelebt. Ich weiß, was es mich kosten wird, zu einem fremden Stamm zu gehen, der mich vielleicht sogar töten wird. Das bedeutet für mich, auf vieles zu verzichten. Auf ein teures Haus in den USA, also er war aus den USA. Auf ein schönes Auto vielleicht. Auf eine Familie vielleicht sogar. Oder es könnte mich sogar mein Leben kosten, dass ich diesen Menschen das Evangelium von Jesus Christus bringen möchte. Warum? Weil ich sie höher achte als mich selbst. Weil mir dieser Wunsch auf der Seele brennt, dass jemand anders das Evangelium hört, dass jemand anders Jesus kennenlernt, dass ich jemand anderem dienen kann, um diese Haltung von Christus anzunehmen. Und seine Geschichte verläuft so, dass er eigentlich in einen Stamm möchte, in dem noch nie vorher jemand Anklang gefunden hat, weil all diese Menschen, also die waren einfach ohne, sehr, sehr unzivilisiert. Und er versucht, Anklang in diesem Stamm zu finden und bringt ihn immer wieder mit so einem Flugzeug und seinem Team, bringen die denen immer wieder Geschenke bei und lassen die abfallen und versuchen so dem Stamm immer näher zu kommen. Nebenbei haben sie noch in einem anderen Stamm gedient, in dem schon Christen waren und die schon angefangen haben, dort zu missionieren. Und im Endeffekt passiert das, dass Jim Elliot beim ersten Kontakt zu diesen Missionaren, also den Menschen, die er höher geachtet hat als sich selbst, von diesen Menschen getötet wird. Er und sein ganzes Team. Und da stellt man sich die Frage, ey Gott, wirklich? Der gibt alles auf, was er hat. Der entscheidet sich dazu, dahin zu gehen, diesen Menschen zu dienen, auf so unfassbar viele Dinge zu verzichten. Und im Endeffekt stirbt er beim Dienst. Aber der Lohn dieser ganzen Sache war das, dass seine Frau und die Schwester eines seiner Kameraden, die mit ihm dort gestorben sind, in diesen Stamm Anklang gefunden haben, mit den Menschen reden konnten, diesen Menschen das Evangelium bringen konnten. Und 1992 kam dann das erste Neue Testament in der Stammessprache dieses Stammes zu den Menschen dieses Stammes. Das war der Lohn daraus. Dass er sich selber verleugnet hat, dass er im Grunde genommen sein Kreuz auf sich genommen hat, ähnlich wie Jesus. Also dass er sich selbst entäußert hat, sich selbst diesen Ruhm, den er hätte haben können, vielleicht sogar in den USA, hätte er einen normalen Job gearbeitet, hätte er sich verhalten wie jeder andere Amerikaner zu der Zeit, dann wäre das alles nicht dazu gekommen, dass der Lohn war, dass Menschen Jesus kennengelernt haben. Und ich möchte auch dich fragen, und ich weiß selber, wie schlimm oder wie schwer es ist, wirklich demütig zu sein. Aber ich möchte dich fragen, lebst du mit dieser Perspektive, dass du die Haltung des Christus annimmst? Dass du so gesinnt bist, wie es Christus Jesus auch war, wie Paulus es sagt. Und wie gesagt, ich weiß, wie schnell es geht, dass man den Fokus verliert und lebt wie jeder andere. Und man eigentlich gar nicht merkt, ja gut, folgt er jetzt dem Beispiel von Jesus oder dem von jedem anderen? Und es geht unfassbar schnell und man verliert diesen Fokus so unfassbar schnell. Und deswegen möchte ich euch heute nochmal darauf aufmerksam machen. Lebt mit diesem Fokus. Ich will leben wie Jesus. Und Jesus selbst sagt auch in Matthäus 23 einen Vers oder sagt ein paar Worte, an die er sich selber hält und die er selber kennt. Und dort sagt er, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Jesus hat diesen Lebensstil gelebt, dass er der Diener war und sich selber so tief gemacht hat wie niemand anders. Also er hat sich selbst erniedrigt und daraus folgt, dass er erhöht wird. Und wenn wir jetzt in die Verse 9 bis 11 schauen, dann sehen wir den Lohn seines Dienstes. Und der Lohn seines Dienstes wird eben in dieser zweiten Strophe dieses Hymnus aufgeführt. Und er beginnt, anders als die erste Strophe, beginnt er nicht im Himmel bei der Ehre Jesu und endet beim Tod von Jesu, sondern er geht logischerweise da los, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Und jetzt geht es eben aufwärts. Also wo es vorher abwärts gegangen ist, geht es jetzt aufwärts. Und da lesen wir auch direkt im ersten Vers, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Also Jesus hat eine Ehre bekommen, die er vorher hatte, aber Gott ist derjenige, der ihn jetzt demonstrativ erhöht. Er hat sich so niedrig gemacht wie kein anderer und wird jetzt von Gott auf eine Stelle erhoben, die ihm vorher schon zugestanden hat, aber demonstrativ, weil er eben so tief war, erhöht er sich jetzt an einem Punkt, an dem kein anderer ist, nämlich zur Rechten Gottes. Und weiter lesen wir, und er hat ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Und was dieser Name ist, ob das der Name Jeschua ist, also Jesu Eigenname im Hebräischen, der bedeutet, der Herr ist Rettung oder der Herr ist Heil. Genauso könnte es auch der Titel Kyrios, also der Titel Herr sein, dass Jesus der Herr über alles ist. Was es jetzt davon ist, das wird aus dem Text nicht direkt schlüssig, aber es könnte beides sein. Es könnte eben dieser Name sein, den Jesus bei seiner Geburt bekommen hat und den er sein ganzes Leben durch ausgelebt hat. Oder eben dieser Titel, denn wir lesen auch weiterhin, dann, damit sich in dem Namen Jesu alle Knie derer beugen, also jedes Knie wird sich eines Tages beugen, das lesen wir auch in der Offenbarung, wenn Jesus wiederkommt und als Herr wiederkommt und eben als dieser Herrscher über alles wiederkommt, da wird sich jedes Knie beugen. Und mit jedem Knie ist tatsächlich jedes Knie gemeint. Denn auch hier, wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, die im Himmel sind, also die Engel, die himmlischen Mächte, und auf Erden, also die Menschen, die zu der Zeit auf der Erde sein werden, wenn Jesus diese Herrschaft wieder aufrichtet. Und die unter der Erde sind. Also die bereits verstorben sind. Und damit sind tatsächlich alle Menschen gemeint. Die Verstorbenen, aber dann auch die dunklen Mächte, also die Dämonen und auch im Endeffekt der Satan. Alle werden ihre Knie beugen. Und wir wissen, dass beziehungsweise das sehen wir auch in 1. Petrus 3, Vers 22. Dieser, also Jesus, ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Also all das liegt bereits unter Jesu Herrschaft. Und auch wenn es noch nicht zu 100% durchscheint, weil wir in dieser gefallenen Welt immer noch leben und viele Menschen sich auch noch aktiv gegen Jesus entscheiden, eines Tages wird diese Herrschaft Christi offenbar und er wird wiederkommen und sein Königreich aufrichten. Und dann wird sich jedes Knie beugen. Und es wird sich nicht nur jedes Knie beugen, sondern es wird auch jede Zunge bekennen. Alle Zungen werden bekennen. In jeder Sprache wird es gehört. Aus jedem Land, aus jedem Kontinent, egal was. Jeder Mensch, jedes Wesen, jede Herrschaft, jede Gewalt wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Also, dass Jesus der Herrscher über alles ist, weil er sich so erniedrigt hat und jetzt so von Gott erhöht wird, wird jeder Mensch erkennen, Jesus Christus ist der Herr und sie werden es bekennen müssen. Einige von uns und wir als Christen dürfen das ja heute schon bekennen. Wir dürfen sagen, ja, Jesus ist Herr. Jesus, wir dürfen ihm die Knie beugen heute schon. Wir dürfen sagen, wir sind dir untertan. Wir sind deine Diener, wir sind deine Knechte. Und wir dürfen bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Und das dürfen wir heute schon tun. Das Vorrecht haben wir. Aber das Vorrecht hat nicht jeder. Und die Sache dabei ist auch, einige Leute, die werden das tun müssen. Wir tun das aus Freude, Andere werden es nicht aus Freude tun. Und diese beiden Verse, also dass sich jedes Knie beugen wird und dass jede Zunge bekennt, Leute, die mit dem Alten Testament zu tun haben, die wissen, wo dieser Vers herkommt oder wo der Gedanke dieses Verses herkommt, nämlich aus Jesaja 45, Vers 23. Ich habe bei mir selbst geschworen, also das sagt Gott von sich, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Also eine Ehre, die nur Gott zusteht, und die wird hier auf Jesus übergemünzt. Und wir wissen ja, dass Jesus Gott ist. Und Jesus verdient diese Ehre. Er darf diese Ehre haben und diese Ehre wird ihm zuteil. Und wir sehen, Gott hat es geschworen und es wird eines Tages passieren. Und dann eben gegenüber Gott in seiner ganzen Dreieinigkeit, in seinem ganzen Wesen wird es dahin kommen, dass Menschen die Knie beugen und mit ihrer Zunge, also mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus Christus Herr ist und dass er herrscht und dass er König ist. Und das Ganze hat eben eine Sache, oder wird, damit wird eine Sache ausgelöst, nämlich das alles passiert zur Ehre Gottes des Vaters. Also im Endeffekt, die Erniedrigung Jesu, die Erhöhung Jesu, der Tod Jesu, all das, alle, die das bekennen, das alles passiert zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist genau, worum es immer geht. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, diese Gesinnung des Christus anzunehmen. Denn wir dürfen wissen, wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir dürfen wissen, dass Jesus das perfekte Beispiel uns vorgelebt hat, wie es funktionieren kann, sich selbst hinzugeben. Und wir dürfen wissen, dass all das, wenn wir uns demütig einem anderen hingeben, im Endeffekt zur Ehre Gottes dienen wird. Dazu möchte ich euch ermutigen und ich möchte die Predigt mit einem Vers schließen, der das, denke ich, auch sehr gut zusammenfasst, nämlich 1. Petrus 5, Vers 6. Und dort steht: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Amen.